Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen bei Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Literaturwissenschaftlerin und Romance-Leserin der ersten Stunde.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute wieder eine Gästin da haben, live von der Buchmesse. Frisch am Buchmesse Donnerstag, Lilly Lukas. Herzlich willkommen.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Wie cool, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Ich glaube gerade Caro, weil sie deine Bücher so wahnsinnig gerne liest.
Oh, danke.
Wusste ich gar nicht. Das freut mich sehr.
Ja, und wir freuen uns sehr, jetzt hier mit dir einen kleinen Talk zu haben zu deinen Büchern, zu allem, was jetzt irgendwie so ansteht. Und wir haben so eine kleine Schnellfragerunde für den Anfang vorbereitet.
Okay.
Soll ich mal ein bisschen losfeuern?
Ja, feuer ja? los.
Okay. TikTok oder Instagram?
Instagram.
Nie wieder Romance lesen oder nie wieder Romance schreiben?
Nie wieder Romance schreiben.
Krass. Okay, ganz kurze Begründung.
Ich liebe lesen.
Ich muss da direkt reingehen. Warum?
Also ich liebe natürlich beides, aber ich könnte mir nicht vorstellen, nicht mehr zu lesen. Also ich brauche ja für mich selbst quasi auch was. Und das Schreiben ist ja auch ein Stück weit Arbeit für mich. Und ich könnte mir, glaube ich, nicht vorstellen, dieses Wegträumen nicht mehr zu haben, diese Alltagsfluchten. Deswegen muss ich leider sagen, Team lesen.
Wir sind beide froh, dass du dich nicht entscheiden musst, sondern nur hier
ja,
im Podcast.
Ich auch.
Wenn du nur noch ein Buch lesen dürftest, welches wäre das?
Boah, das ist gemein.
Sorry. Sie hat sich die Fragen ausgedacht, Caro was.
Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Das ist mein Lieblingsbuch.
Verstehe ich gut.
Vielleicht eine unerwartete Antwort, weil es ist ein totaler Klassiker, aber es ist mein absolutes Lieblingsbuch.
Schönes Buch auch. Dein aktuelles Currently Reading in 3 Worten.
Jetzt muss ich was ganz Schlimmes beichten. Ich habe gerade gar kein Currently Reading, weil ich kurz vor der Deadline bin und in der Zeit irgendwie gar nicht zum Lesen komme. Das letzte, was ich gelesen habe, war tatsächlich für eine befreundete Kollegin, die gerade auch an ihrem Manuskript, in ihrem Manuskript steckt, und da habe ich was Probe gelesen. Aber so richtig zum Spaß lesen, das ist echt eine Weile her, leider.
Und welches Buch hat dich zum Lesen gebracht?
Das ist eine gute Frage, wie weit man zurückgehen will. Also es gibt natürlich Kinderbücher, die ich in ganz besonderer Erinnerung habe, wie zum Beispiel die Samsbücher von Paul Maar, weil die wurden uns damals von unserer Grundschullehrerin so wöchentlich vorgelesen.
Die ist am Sonntag auf der Buchmesse.
Ja, ich weiß. Ich habe ihn auch schon mal getroffen. Ich habe in Bamberg studiert und das ist ja seine Heimatstadt oder seine Home-Gegend. Und die Bücher habe ich als Kind zum Beispiel wahnsinnig geliebt. Aber ob die mich hier so extrem geprägt haben, dass ich deswegen schreiben wollte, weiß ich nicht. Aber ich habe immer Bücher von starken Frauen sehr bewundert. Eben Harper Lee, die ja auch unter Pseudonym ihre Bücher veröffentlichen musste damals. Oder Jane Austen bin ich auch ein großer Fan, Klassiker. Ich glaube, das sind Autorinnen, die ich sehr bewundere.
Spannend.
Ja, cool. Vielen Dank. Gehen wir mal direkt rein. Welches Vorurteil gegenüber Romance hast du vielleicht schon selber gehört oder kannst du auch absolut nicht mehr hören? Oder kriegst du sowas überhaupt zu hören?
Oh Gott, wo fangen wir da an und wo hören wir auf? Also ich warte ja nur drauf, wenn diese Buchmesse vorbei ist, auf besagte Artikel in besagten Medien. Und frage mich jedes Jahr, ob es nicht langweilig wird, immer wieder die gleichen Themen zu bringen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder was mein Highlight ist. Ich bin so müde davon. Es dreht sich eigentlich ja immer wieder ums selbe, dass die Bücher alle rosa sind, alle glitzern und dass es alles BUMS-Bücher sind und pastellfarbener Schrott und dass alles gleich ist und es geht ja immer um die gleichen Bilder und es sind immer alle alte Rollenbilder, die bedient werden und ich könnte, glaube ich, endlos weiter aufzählen. Ich würde alles davon wahrscheinlich entkräftigen oder ich würde überall widersprechen und bin immer so ein bisschen müde, dass gerade im Genre Romance irgendwie mal andere Maßstäbe gelten. Denn die meisten Argumente könnte man auch auf andere Genre anwenden. Also ich könnte genauso sagen, im Krimi weiß ich immer, dass am Ende aufgelöst wird, dass am Ende der Mordfall geklärt wird, dass es einen Mord gibt. Auch im Krimi habe ich wunderbare Klischees, wie den etwas heruntergekommenen Kommissar zum Beispiel, wenn man jetzt die schwedischen Krimis heranzieht. Also ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen, wo ich aufhören soll.
Und wirst du häufig mit solchen Vorurteilen, also du als Autorin, konfrontiert?
Also ich persönlich weniger. Meine LeserInnen schreiben mir ja sowas nicht natürlich, weil die lesen meine Bücher. Ich konsumiere das natürlich irgendwie durch Medien, ärgere mich eben jedes Mal über besagte Berichte nach der Buchmesse. Ich hatte auch schon Interviewsituationen, wo solche Fragen kamen. Das war jetzt nicht unbedingt respektlos, aber so dieser Unterton schwingt schon immer mit. Und oft kommen diese Fragen auch so ein bisschen in so einem kritischen Ton, so, naja, es ist ja schon so, dass das immer alles gleich ist. Wie stehen Sie dazu? Also das höre ich relativ oft. Und ja, also ich versuche da immer ruhig zu bleiben und sachlich zu bleiben, aber es nervt schon ordentlich.
An welchem Punkt hast du denn realisiert, dass es kein Hype ist, sondern dass es was ist, was jetzt länger bleibt und was auch sich etabliert hat in der Buchbranche?
Die Kritik oder das Genre?
Das Genre, nicht die Kritik, um Gottes Willen. Die kann gerne verschwinden.
Die Kritik hat sich auch ein bisschen etabliert.
Ja, die hat sich auch etabliert und wir lachen alle drüber, aber irgendwie ist es ja trotzdem nervig. Nein, das Genre natürlich.
Ja, also wir reden jetzt von New Adult wahrscheinlich,
ja,
ne?
Romance, New Adult.
Ja, wann habe ich das begriffen? Das ist eine gute Frage. Ich war sehr früh dran damit. Also ich habe so 2019 meine ersten New Adult Bücher veröffentlicht. Da gab es noch nicht so viel auf dem deutschen New Adult Markt. Das waren so Mona Kasten, Laura Kneidel, so die ersten. Und dann kam irgendwann eigentlich auch schon ich. Und ich habe mir nie so wirklich Gedanken gemacht, ob das jetzt was für die Ewigkeit ist. Und ich habe auch nie so in Genre gedacht. Also ich habe vorher, hatte ich 4 Romance-Bücher geschrieben. Damals hat man das ja noch so scheußlich Frauenliteratur genannt oder Frauenunterhaltung, was ich nie so ganz verstanden habe. Und den Begriff mag ich gar nicht. Aber oder man könnte es auch Contemporary Romance nennen. Das habe ich vorher gemacht. Und dann bin ich ins New Adult gewechselt, aber für mich hat sich das gar nicht wie ein Wechsel angefühlt, weil ich hatte vorher auch schon Liebesromane geschrieben, dann waren die Figuren 4-5 Jahre älter. Das war nicht, für mich war das kein großer Unterschied. Also ich habe das einfach so gemacht, weil ich Lust hatte, diese Geschichten zu erzählen. Und natürlich habe ich dann im Lauf der Zeit schon gemerkt, dass da ein gewisser Hype entsteht. Aber das hat gedauert, auch weil dann Corona reingegrätscht ist. Ich hatte zum Beispiel gestern Abend eine Lesung bei Thalia zu meiner Schmuckausgabe und ich habe gestern erzählt, das ist die erste Lesung zu New Promises, die ich hatte, jemals. Also 2019 ist das Buch erschienen. Ja. Niemand wollte Lesungen haben zu New Adult Büchern. Das war völlig uninteressant für alle. Gut, dann kam Corona, dann waren eh keine Lesungen mehr möglich. Aber ich hatte zur Green Valley-Reihe überhaupt keine Lesungen, da war kein Interesse da.
Jetzt hast du schon so ein bisschen vorweggegriffen. Ich würde gerne nochmal an den Anfang gehen. Wie bist du in die Buchbranche reingekommen? Du bist aus der Redaktion gekommen, aus der Zeitungsredaktion, hast da vorher gearbeitet.
Genau.
Wobei, wie hat es begonnen?
Bücher habe ich schon immer geschrieben. Das war so mein Hobby. Schon als Kind habe ich so Abenteuergeschichten geschrieben und auch schon in der Grundschule und im Gymnasium dann Geschichten für meine Freundinnen. Das waren so meine ersten Buchversuche, könnte man sagen. Und während des Studiums habe ich dann meinen ersten Roman so als Hobby eigentlich geschrieben, aber habe nie gedacht, dass daraus was werden könnte. Und dann ist das so parallel zu meinem Job entstanden. Genau, ich bin dann in den Journalismus und habe lange bei der Lokalzeitung gearbeitet und im Presseöffentlichkeitsarbeitbereich und habe dann nebenbei eben angefangen, das dann ein bisschen ja intensiver zu betreiben. Aber eben meine ersten 13 Bücher, glaube ich, sind nebenberuflich entstanden. Und ich bin erst seit 3 Jahren hauptberuflich Autorin.
Und du hast ja vorab auch unter einem anderen, also unter Pseudonym geschrieben, ne? Und wie kam es denn dazu, dass du dann, also du sagst ja, es war jetzt kein riesiger Genrewechsel, aber es war ja vielleicht ein Wechsel zu einer spezifischeren Literatur. Und wie kam es denn dazu? Und vielleicht magst du uns da ein bisschen was darüber erzählen.
Genau, also meine ersten 4 Bücher habe ich unter meinem Mädchennamen veröffentlicht, auch noch bei einem anderen Verlag. Und das waren eben Liebesromane. Und dann kam dieses Genre New Adult langsam auf und ich hatte auch Lust, was in diese Richtung zu schreiben, mit bisschen jüngeren Protagonistinnen und auch mit natürlich ein bisschen jüngeren Themen. In meinem ersten Buch ging es ja um ein Au-pair, das zum ersten Mal Auslandserfahrungen macht. Das ist natürlich schon ein bisschen thematisch jünger als das, was ich vorher gemacht habe. Und dann war damals eigentlich eher seitens des Verlags die Überlegung da, ob man nicht so einen sauberen Cut macht mit einem neuen Namen. Mhm. Auch damals, weil man dachte, New Adult ist sehr jung und man will ja nicht die älteren LeserInnen irritieren und wir grenzen das klar ab. Natürlich hatte das auch ein bisschen Marketinggründe. Das weiß jeder, dass man einen neuen Namen anders präsentieren kann, nochmal von vorne anfangen kann. Meine ersten 4 Bücher waren so Mittellisttitel, die waren jetzt nicht super erfolgreich und dann konnte ich nochmal neu beginnen.
Neu beginnen, ja.
Ja, schönes Wortspiel.
Ja, na gut.
Jetzt sind wir schon in der Green Valley-Reihe und die Reihe hatte es ja zu Beginn so ein bisschen schwer, ne? Und mittlerweile ist es aber, würde ich sagen, deine beliebteste Reihe vielleicht. Es sind alles Longseller, die jetzt in Schmuckausgaben eben wieder neu aufgelegt wurden. Wie kam es dazu, dass du ausgerechnet diese Reihe schreiben wolltest und warum hatte sie es so schwer zu Beginn?
Genau, also wie ist dazu gekommen? Ich war selbst privat ich war beruflich in Colorado auf so einer Pressereise und habe so einen Roadtrip gemacht und habe mich total in Colorado verliebt und habe mir gedacht, warum spielen eigentlich New Adult Bücher immer am College? Das war noch diese Anfangszeit, wo alle Bücher am College in den USA gespielt haben. Es gab immer einen Bad Boy, es gab immer ein eher unerfahrenes junges Mädchen. Ich will das gar nicht verteufeln, das waren einfach die Anfänge dieses Genres.
Ja.
Und ich wollte das ein bisschen aufbrechen. Und habe mir gedacht, warum kann das nicht mal in einer Kleinstadt spielen, in den Rocky Mountains, alles ein bisschen idyllischer, brauche auch nicht unbedingt einen Bad Boy. Und das habe ich dann geschrieben, ohne einen Vertrag zu haben. Ich habe die Geschichte einfach für mich geschrieben, das war so ein Privatvergnügen. Ja, habe das ja als Hobby noch betrieben, schreiben damals, und habe das fertige Buch dann über meine Agentin eben Verlagen angeboten. Und das hat keinen so wirklich überzeugt, weil immer das Argument kam, ist ein schönes Buch, aber New Adult ohne College, das klappt nicht. Also wir haben reihenweise Absagen bekommen, weil alle der Meinung waren, das will keiner lesen. Außer Drümer Knauer, die waren die einzigen, die das Buch haben wollten. Und ich erzähle die Geschichte eigentlich bis heute sehr gern, weil das natürlich irgendwie eine schöne Geschichte für mich ist, dass niemand so recht dran geglaubt hat und alle lagen falsch, weil die Leute hatten gerade Lust, mal eine andere Art von New Adult zu lesen. Und so ist dann eigentlich diese Erfolgsgeschichte entstanden, wobei ich auch immer sagen muss, New Beginnings war als Standalone geplant. Das war keine Reihenplanung. Also es war einfach nur ein einzelner Band, den ich so geschrieben habe, und der Verlag kam dann im Nachgang auf mich zu, ob wir nicht weitermachen wollen.
Hast du den dann jetzt nochmal verändert, bevor er erschienen ist? Weil ich finde, er liest sich ja schon so, als ob das von Anfang an so angelegt wäre, dass andere Paare dann auch noch eine Rolle spielen können.
Lustigerweise nicht. Also ich habe das als Einzelband geschrieben. Ich habe aber beim Schreiben natürlich gemerkt, eigentlich schade, dass ich die Geschichte von Izzy und Will nicht auch noch erzählen kann. Mhm. Das war schon so ein Fazit von mir selbst, so, ach, eigentlich blöd, dass das Buch jetzt zu Ende ist. Aber wir haben dann relativ schnell auch geklärt, dass es einen zweiten Band geben wird. Und das war dann nicht lange die Phase, in der ich dann unklar war oder nicht wusste, dass es weitergeht. Aber auch die Folgebände waren immer so in Absprache mit dem Verlag entstanden. Das ist ja jetzt ganz anders. Jetzt, wenn ich mit dem Verlag einen Vertrag schließe, dann wissen wir schon, ob es 3 oder 4 Bände werden. Und damals war das so peu à peu.
Und was glaubst du, warum die Reihe so beliebt ist?
Also ich glaube, zum einen war es wirklich dieser Faktor, dass es mal eben keine großen Dramen gab. Also meine Bücher sind, ja, meine LeserInnen nennen die immer Wohlfühlbücher. Ich finde, das trifft es aber ganz gut. Ich habe relativ wenig Reibung, oder wenn, dann ist es eher subtil oder unterschwellig. Und ich glaube, dass viele das mochten, dass es ein bisschen armer an Drama ist. Und es ist natürlich auch, es bedient einen gewissen Eskapismus. Man kann sich mit meinen Büchern sehr gut wegträumen. Man kann vielleicht dem Alltag entfliehen. Und ich merke das auch in so Phasen wie zum Beispiel während Corona oder momentan, wo viel Umbruch auf der Welt herrscht, viele Kriege stattfinden, dass die LeserInnen wieder zu solchen Stoffen sehr gerne greifen. Das wird ja dann oft auch mal kritisiert von der Literaturbranche, von wegen, dass man sich so, dass man das so ausblendet und dass man sich nicht mit den harten Themen beschäftigt. Aber ich verstehe das eigentlich total gut. Mir geht's genauso, dass ich manchmal einfach meinem Alltag kurz entfliehen will. Sonntagnachmittag eine Stunde auf der Couch.
Ich finde, armer an Drama trifft es ganz schön gut. Das hast du irgendwie sehr schön ausgedrückt. Du hast es gerade schon gesagt, früher war das so, dass man Verträge Stück für Stück abgeschlossen hat. Heute sind das irgendwie eher so längere Geschichten. Es gibt auch viel mehr Imprints. Wie nimmst du das wahr, dass sich die Branche verändert hat? Also so gerade in diesem Romance-Bereich, was sind so die für dich einschneidenden Momente gewesen, wo du gemerkt hast, okay, hier verändert sich gerade was und ich begründe irgendwie auch gerade so einen Hype im deutschsprachigen Romance-Markt?
Mir ist es gar nicht so während der Green Valley-Reihe aufgefallen, glaube ich. mir ist es eigentlich nach der Green Valley-Reihe erst so richtig gekommen, weil da wirklich so ein kleiner Hype entstanden ist, auch auf TikTok. Ich war damals noch gar nicht auf TikTok, aber ich habe eben von anderen gehört, so, du musst unbedingt auf TikTok, deine Bücher sind da der Mega-Hype. Und das wusste ich gar nicht. Also mir war das gar nicht so klar, dass das so eine riesen Followerschaft hat. Damals waren die Social Media auch noch nicht ganz so groß. Also ich weiß noch, für New Beginnings habe ich mir einen Instagram-Account gemacht. So ging das bei mir los. Ich war vorher auf Facebook. Und deswegen gerade die ersten 3-4 Bücher, da hatte ich auf Social Media auch noch relativ wenig Impact. Also da war nicht viel los. Und das hat sich natürlich extrem geändert, wie wichtig das geworden ist. Und auch auf Messen. Also ich erinnere mich noch auf meinen ersten Buchmessen als Autorin, da hat sich wirklich kein Mensch für mich interessiert. Da bin ich nicht erkannt worden, da hatte ich keine Veranstaltungen. Da war das einfach, da war ich vor Ort neugieriger Besuch oder eine neugierige Besucherin, aber niemand hat sich groß für mich interessiert. Und dann bin ich auf einmal erkannt worden auf Messen. Da habe ich schon gemerkt, okay, hier verändert sich was. Oder ich bin auf der Toilette um ein Autogramm gebeten worden. Das waren dann schon so Erlebnisse, die mich so ein bisschen haben stutzen lassen.
Und dann kam bei dir der Umschwung von, das ist jetzt Business, auch wahrscheinlich relativ schnell, oder?
Gar nicht so schnell. Also zumindest dieser Schritt von Hobby zu Selbstständigkeit, der kam erst vor 3 Jahren. Also gar nicht mal so schnell. Aber natürlich ist immer mehr Zeit da reingeflossen. Und ich habe immer mehr gemerkt, ich muss irgendwann mal eine Entscheidung treffen, weil das alles zu balancieren mit dem Job. Und dann bin ich auch noch Mutter geworden. Und dann wusste ich irgendwann, ich kann nicht in 3 Welten leben oder auf 3 Hochzeiten tanzen. Ich muss jetzt irgendwann mal überlegen, wie ich das alles so, ja, jongliere.
Du hast gerade Social Media angesprochen und ich habe mir vorhin sagen lassen, du hast keine Webseite.
Nicht mehr.
Ist das eine bewusste Entscheidung, weil du sagst, TikTok und Instagram, it is?
Ja, also ich habe eine Website gehabt bis vor einem Jahr und die habe ich mir auch damals zu New Beginnings gemacht, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt professioneller werden und ich brauche so eine Website, aber ich habe die nie so richtig gepflegt und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass das nicht so wirklich wichtig war für meine Zielgruppe und ich mache meine Social Media komplett selbst. Das heißt, ich bin mit TikTok und Instagram wirklich sehr ausgelastet. Wenn ich jetzt auch noch eine Website pflegen müsste, von der ich eh den Eindruck habe, dass sie niemanden interessiert, da habe ich irgendwann gedacht, nee, das spare ich mir. Und ich habe das auch nie gemerkt. Also lässt sich auch ganz gut daran erklären. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass meine Website, weil ich glaube, irgendwie einen Betrag nicht überwiesen habe, war die mal offline. Mhm. Weil ich wahrscheinlich vergessen habe, was zu überweisen. Und das war wohl ein paar Monate so und es ist niemandem aufgefallen. Also da habe ich dann auch gedacht, okay, wenn du jetzt selbst nicht merkst, dass diese Website seit 2 Monaten tot ist, dann brauchst du sie auch nicht.
Dann ist vielleicht auch wirklich unnötig. Ich würde gerne nochmal einen harten Break machen, weil du vorhin über Jane Austen gesprochen hast. Wir haben über Harper Lee gesprochen, die auch unter Pseudonym geschrieben hat. Was uns ja immer so ein bisschen interessiert, ist auch so dieses Politische an dem Genre. Warum Romance ja nicht nur diese Pastellbücher sind, sondern eben auch viel politisch und sicherlich wollt ihr vielleicht gar nicht als Autorinnen unbedingt politisch sein, aber es sind ja schon auch viele Themen, die angesprochen werden, feministische Themen und Gleichberechtigungsthemen. Wie politisch ist das Genre aus deiner Sicht und wie statementst du dich? Wie positionierst du dich als Autorin da?
Ich glaube, das ist sehr breit gefächert. Es gibt in dem Genre ja schon Autorinnen, Vertreterinnen, die sehr politisch sind. Ich finde das auch super, ich finde das auch wichtig. Es gibt Autorinnen, die das eher raushalten, zumindest in ihrem Social Media. Dazu würde ich mich zählen. Auf Instagram und TikTok bezogen, da bin ich als Autorin und mache Buchcontent. Aber ich finde eben schon, es gibt durchaus Vertreterinnen, die das ernster nehmen und finde ich auch vorbildlich, absolut. Ich finde, es ist auch die Frage, wie man politisch sein definiert. Ob das bedeutet, dass ich in meiner Story eben sage, ich wähle das und das, oder ob ich einfach nur sage, bitte geht wählen, oder ob ich in meinen Büchern einfach kleine Botschaften einbaue. Das mache ich zum Beispiel auch. Ich würde nie sagen, meine Bücher sind extrem politisch, aber doch irgendwo politisch, weil ich Dinge einfließen lasse. Es ist mir eben auch wichtig, dass meine Figuren nicht alle weiß sind, dass sie nicht alle heterosexuell sind, dass sie dass ich eben in meinen Büchern, die in Amerika spielen, eben auch doch bestimmte Tendenzen einbaue, die vielleicht im Mittleren Westen, wo Colorado angesiedelt ist, eine Rolle spielen. Also das fließt bei mir, glaube ich, subtiler ein als bei anderen, das gebe ich zu, aber es spielt schon auch eine Rolle. Oder meine Bücher, zum Beispiel meine Hawaii-Reihe, natürlich ist das nach außen hin ein rosafarbenes Buch und es spielt auch an einem Traumstrand, an einem wunderschönen Ort, aber trotzdem spreche ich ja an, dass wir hier mit hohen Arbeitslosenzahlen zu kämpfen haben, mit absoluter Ausbeutung von Immobilien oder mit explodierenden Immobilienpreisen auf Hawaii, mit Umweltthematiken. Das fließt ja trotzdem in die Geschichte ein. Also auf diese Weise versuche ich schon, politisch zu sein.
Gibt es noch andere Themen, die dir wichtig sind und die immer wieder in deinen Büchern auftauchen?
Starke Frauenfiguren, das war mir von Anfang an wichtig. Ich habe ja schon erwähnt, dass New Adults ein bisschen losging mit eher schwächeren Frauenfiguren, wobei ich bin da wirklich vorsichtig, ich will da niemanden verteufeln. Ich glaube, dass jedes Genre sich entwickeln muss und einfach auch so ein Learning durchläuft. Und deswegen, ich glaube, dass man vieles heute vielleicht nicht mehr so schreiben würde, wie es damals geschrieben wurde. Aber ich wollte stärkere Frauenfiguren schreiben, starke junge Mädchen. Und ich tue das zum Beispiel, indem meine Frauenfiguren oft Berufe haben, die vermeintlich ungewöhnlich sind für Frauen. Das ist auch wieder so was Subtiles, aber in meiner Green Valley-Reihe gibt es eine Snowboardlehrerin, eine Bierbrauerin, es gibt eine Pastorin. Das ist eher ungewöhnlich, es gibt eine Automechanikerin. Aber dadurch kann man ja auch den LeserInnen so ein bisschen mitgeben, ihr könnt alles werden. Und das gehört nicht den Männern, dieses Berufsfeld. Oder in der Hawaii-Reihe habe ich eine Profi-Tennisspielerin, weil mir aufgefallen ist, dass es in New Adult-Romanen immer um die attraktiven Sportler geht. Es geht immer um die tollen Footballer, Eishockeyspieler. Und das hat seine Berechtigung, das macht auch Spaß, das zu lesen. Aber mir ist aufgefallen, warum schreibt eigentlich niemand über den Spitzensport bei Frauen, die ja mit ganz anderen Problemen nochmal zu kämpfen haben, mit Hormonen, mit Periode, mit solchen Themen. Und ich habe dann auch gedacht, es gibt eigentlich kaum New Adult-Romane, Liebesromane über Spitzensportlerinnen, außer vielleicht, es gibt Carrie Soto, habe ich gelesen, von Taylor Jenkins Reid, über eine Tennisspielerin auch, aber ansonsten fällt mir da sehr wenig ein.
Und was würdest du sagen, würdest du sagen, das ist sozusagen deine Mission als Autorin, dann junge Frauen auch zu bestärken, ihren Weg zu gehen? Oder wie würdest du so deinen Auftrag als Autorin beschreiben?
Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, es Mission zu nennen, aber es ist mir sehr wichtig. Deswegen wird man von mir tendenziell keine Bücher lesen, in denen die Frau ein hilfloses, schwaches Wesen ist oder so dargestellt wird. Ich möchte eigentlich immer, dass die ihren Weg gehen. Ich finde, also ich habe auch nie ganz verstanden, warum sich das so ausschließen muss, dass die starke Frau am Ende trotzdem glücklich wird mit ihrem Partner. Der Vorwurf kommt ja ganz oft so, ja, am Ende geht's aber ja doch nur ums Heiraten oder Kinder kriegen oder am Ende geht's ja doch nur um die Liebe. Natürlich, es ist ein Liebesroman. Wir befinden uns in einem Genre, in dem es um Liebe geht. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn am Ende die Liebe siegt. Aber das muss ja nicht passieren, indem die Frau ihre Pläne über den Haufen wirft oder sich aufgibt. Ich meine, ich will jetzt nicht spoilern, aber in meinem ersten Hawaii-Roman mit besagter Tennisspielerin ist es ja auch nicht so, das darf ich glaube verraten, dass die Figur am Ende sagt, okay, ich werde jetzt Mutter, ich will nicht mehr Tennis spielen. Sondern sie verfolgt ja weiter ihre Träume und das ist mir wichtig.
Du hast gerade auch über das Setting gesprochen, dass du auf einer Pressereise warst, die dich zu Colorado jetzt inspiriert hat. Wie wichtig ist das Setting für dich und gibt es vielleicht besondere Urlaubsanekdoten, die du auch irgendwo eingebaut hast in deine Bücher oder irgendwelche Momente, die dich geprägt haben auf deinen Reisen?
Mir ist das Setting unglaublich wichtig und besonders wichtig ist es mir, dass ich dort war und vor Ort war und so ein Gespür hatte für den Ort, den ich dann da einbauen kann. Es ist mir wichtig, mit den Menschen dort zu sprechen, das authentisch wiederzugeben, deswegen war ich zum Beispiel auch auf Hawaii. Ich wollte mir einfach das ansehen. Ich wollte einfach so ein Gefühl kriegen. Deswegen ist mir das sehr wichtig und dieses Setting ist für meine Bücher auch wichtig beim Schreiben. Ich brauche das auch für mich selbst. Und natürlich fließen eigene Erlebnisse irgendwie am Rande mit ein, nicht so eins zu eins, aber ich war ja zum Beispiel auch als Touristin auf Hawaii. Natürlich kann ich dann ganz gut nachempfinden, wie Luisa, meine Figur, das wohl empfindet, wenn sie zum ersten Mal eine Schildkröte im Wasser sieht, nur so als Beispiel. Oder auch Dinge, über die man sich wundert in Colorado, wenn man in einem amerikanischen Supermarkt ist und alles diese XXL-Riesengrößen hat und man als Europäerin dann erstmal dasteht und sich denkt, so eigentlich nur eine kleine Dose und ja, so überfordert ist. Und sowas baut man dann natürlich ein.
Gefühl.
Mach du gerne.
Genau, noch eine Frage dazu. War es so oder ist es so, dass du dann sagst, Hawaii, finde ich, ist ein cooler Ort, da könnte ich mir vorstellen, was zu schreiben, jetzt fahre ich dahin? Oder ist es so, dass du sagst, es gibt irgendwie diese 5 Orte auf meiner Bucketlist, da fahre ich jetzt hin und dann gucke ich mal, ob sich was ergibt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, aber in der Regel habe ich so diesen Ort, der sich gut anfühlt und dann fahre ich hin. Bei Colorado war es anders, da war ich einfach vorher schon und der Ort hat mir diese Idee gegeben. Der hat mich inspiriert, bei Hawaii bin ich deswegen hingefahren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ach, wo könnte ich mal Urlaub machen? Ach ja, baue ich doch die Reihe dahin, kann ich es auch noch steuerlich absetzen? Also ganz so ist es nicht.
Warum nicht?
Nee, ganz so ist es nicht. Das muss schon zu mir passen, zu meinen Büchern. Es gibt auch wunderschöne Orte auf der Welt, die ich spannend finde, wo ich aber weiß, das wäre kein Lilly Lukas Buch. Das passt einfach nicht so. Ich finde auch oft Großstädte super spannend, aber New York oder so ist nicht unbedingt der Vibe, den ich in meinen Büchern habe. Aber es gibt einfach so Orte, da habe ich das Gefühl, das könnte passen. Bei Hawaii war es tatsächlich über die Green Valley-Reihe, weil es in der Green Valley-Reihe schon eine Figur gibt aus Hawaii, über die ich so ein bisschen gestolpert bin. Und Hawaii fand ich schon immer spannend, einfach auch wegen der Kultur. Ich bin ein großer Naturfan. Das fand ich einfach so, ja, spannend, darüber zu schreiben. Und dann ist es mir eben auch wichtig, mir das anzugucken.
Jetzt hast du eigentlich schon die perfekte Überleitung gegeben. Wie kommen denn die Figuren an die Orte dann? Also wenn du die Orte hast und die dich irgendwie inspirieren, wie entscheidest du, welche Figuren da wohnen und wie gehst du an die Figuren ran?
Das sind immer so schwierige Fragen, weil bei mir passiert ganz viel im Kopf und ich kann es immer nicht so erklären. Ich habe einfach immer so ein, ich weiß das dann einfach. Also auch bei meiner Cherry Hill-Reihe zum Beispiel, da wusste ich einfach, ich will über Schwestern schreiben. Ich will über starke Frauen, über dieses Bündnis oder diesen starken Bund von Schwestern schreiben. Und dann wusste ich, die sind da auf einer Farm. Und dann sehe ich das so irgendwie vor mir. Das klingt so ein bisschen spooky, aber es ist tatsächlich so. Und bei Hawaii war es auch so, dass ich eben unbedingt, naheliegender wäre natürlich wahrscheinlich so ein Surfer-Roman gewesen. Es geht ja auch am Rande um Surfen, aber irgendwie hatte ich dann diese Tennisspielerin vor Augen, die dahin fliegt und ja, das ist dann einfach da. Und manche Figuren sind mehr da als andere von Anfang an. Bei manchen muss ich mir ein bisschen mehr Gedanken machen. Bei der Hawaii-Reihe wusste ich eben sofort Tennisspielerin und ich wusste, dass es diesen Big Wave Surfer aus Band 3 geben wird. Den hatte ich ganz, ganz früh vor Augen und manche Figuren entstehen auch einfach noch.
Und dann plottest du oder dann passiert es einfach weiter in deinem Kopf, dass du da irgendwie die Bilder hast?
Es passiert erstmal ganz viel in meinem Kopf und dann verschriftliche ich das aber vor allem für den Verlag. Ich schicke immer noch Exposés ein. Ich müsste das vielleicht nicht mehr unbedingt machen, aber ich schreibe zu jedem Buch ein Exposé und schicke das an meine Lektorin, auch für mich als Sicherheit. Ich will einfach wissen, was jemand anderes davon hält. Und dadurch, dass ich das dann einmal in dem Exposé so niederschreiben muss, habe ich dann eh so eine Art Grundplotstruktur. Ich bin nicht die größte Plotterin. Ich schreibe keine Kapitelpläne oder mache mir Pinterest-Boards oder schreibe irgendwelche Steckbriefe, obwohl ich ein tolles Programm hätte, dass das alles könnte. Ich nutze die Funktion nicht. Bei mir passiert ganz viel im Kopf, ja. Auch wie die aussehen. Ich werde immer gefragt, so mit welchem Schauspieler würdest du Figur ABC vergleichen? Und ich weiß es immer gar nicht, weil ich habe einfach so in meinem Kopf so eine vage Vorstellung von jemandem. Aber das ist kein Gesicht, das ich malen könnte.
Und woher weißt du, ob Figuren zusammenpassen oder wie die Chemie zwischen denen ist und funktioniert?
Das ist eine gute Frage, die wurde mir noch nie gestellt. Ich glaube, ich habe von Anfang an im Kopf, was ich für eine Dynamik haben will zwischen den beiden. Also ich bin überhaupt kein Fan von Tropes, die interessieren mich überhaupt nicht. Aber diese Dynamik des Tropes, die sagt ja schon was aus. Also zum Beispiel Enemies to Lovers. Ich weiß in der Regel, bevor ich ein Buch schreibe, ob ich eben diesen Vibe haben will, dass das Paar sich so ein bisschen aneinander reibt oder ob ich so eine eher sanftere Stimmung haben will, die so ein bisschen romantischer ist. Ja, oder ob das, also das weiß man, finde ich, schon vorher, in welche Richtung so die Stimmung geht. Das ist bei meinen Büchern ja auch sehr unterschiedlich. Ich habe Bücher, die ein bisschen, ja, wo es ein bisschen mehr Reibung und ein bisschen mehr Tension gibt und Bücher, die ruhiger sind. Ja.
Und wie ist es, wenn du jetzt, also ich finde, du hast ja auch super lustige Szenen in deinen Büchern. Also so, klar, wir haben schon gesagt, das Setting ist bei dir was hervorsticht, so dieser cozy Vibe, der so mitspielt. Aber für mich sind es auch diese Szenen, wenn sich zwei Figuren zum Beispiel in einer Situation treffen, die dann, ich sag mal, Lena und Ryan im Bad oder so, ne? Also wie kommst du auf sowas? Weil ich finde, das macht deine Bücher auch total aus, weil die so witzig sind in diesen Momenten.
Ja, also ich lege es jetzt nicht drauf an, das ist nicht so, dass ich nach Jokes suche oder so, Aber ich glaube, dadurch, dass ich vor allem gerne diesen Enemies to Lovers Vibe habe, wo die sich so ein bisschen aneinander reiben, ein bisschen kabbeln, ein bisschen streiten, das schreibe ich sehr gern. Das macht für mich einfach Spaß, so dieses Duellieren und dadurch was langsam aufzubauen. Mir fällt auch oft an mir selbst auf, dass ich mich schwerer tue, harmonische Szenen zu schreiben. Wenn ich so hitzige Dialoge schreibe, dann merke ich, dass ich manchmal wie so ein kleines Kind so ein bisschen mitkicher, so mit Fieber, so. So als würden die gerade boxen. Und es macht mir dann wahnsinnig viel Spaß, das zu schreiben. Aber wahrscheinlich fließt da auch einfach so ein bisschen was von mir ein. Ich bin auch ein Mensch, der sich nicht zu ernst nimmt und gerne lacht. Und vielleicht fließt das dann dadurch subtil ein.
Du wurdest in der Presse als deutsche Queen of Cozy Romance.
Oh, wirklich?
Bezeichnet.
Von wem denn? Den muss ich Blumen schicken.
Im Deutschlandfunk, glaube ich, war das bei deinem Interview.
Ach, süß.
Das ist ja ein krasser Gegensatz zu anderen Subgenres, die du nicht schreibst, die KollegInnen von dir schreiben, die auch im Verlag natürlich veröffentlicht werden. Wie stehst du dazu, dass da irgendwie auch so die Unterschiede sind in den Genres? Und was macht für dich dein Genre so besonders?
Also bezogen jetzt auf Untergenres wie Dark Romance?
Dark Romance oder auch Romantasy zum Beispiel.
Also auf was genau ziehst
du? Was dein Genre so besonders für dich macht.
Für mich, okay.
Genau, für dich.
Also ich finde, ich lese ja zum Beispiel auch sehr querbeet. Ich lese auch wahnsinnig gerne Fantasy, Romantasy, Krimi. Insofern kann ich jetzt wirklich nur für mich selbst sprechen. Ich schätze die anderen Bücher ja auch sehr, meiner Kolleginnen. Aber ja, was macht es besonders? Ich glaube, es ist schon dieses gemütliche, kuschelige, dieser cozy Vibe, das Gefühl, dass man einfach das Buch zumacht und glücklich ist. Ich weiß nicht, ob man das bei einem Krimi unbedingt macht. Der zielt auf was anderes ab. Ich habe, glaube ich, selten einen Krimi zugemacht und dachte mir so, ach ja, das Leben ist schön. Genau. Man geht anders aus so einem Buch raus oder wenn es auch ein tragischerer Stoff ist, dann schließt man vielleicht das Buch oder und weint oder fühlt sich einen Tag lang schlecht oder nimmt das so mit. Das habe ich natürlich bei meinen Büchern weniger. Ich gebe ein gutes Gefühl hoffentlich. Und ich glaube, das zeichnet die Bücher dann wahrscheinlich aus.
Das ist auch dein Anliegen, oder? Also, dass die Leserinnen mit einem guten Gefühl rausgehen.
Genau, wenn ich immer Kritik in den Medien lese gegen Unterhaltung oder wenn die Medien gegen Unterhaltungsliteratur schießen, dann frage ich mich immer, was ist denn so schlimm daran? Ich unterhalte total gern und ich halte das für wahnsinnig anspruchsvoll, Menschen zum Lachen zu bringen. Also es wird immer so schlecht geredet, dass man Menschen ein gutes Gefühl gibt, aber das ist doch eine Kunst. Also das ist doch auch eine Kunstform. Und damit meine ich jetzt nicht nur mich, sondern auch KollegInnen, die Comedy machen oder Kabarett oder was auch immer. Ich denke mir jedes Mal, das ist doch wirklich eine Kunst, Menschen zu unterhalten. Warum reden wir das so schlecht?
Ja, und ich finde, also es wird ja viel, also jetzt nicht nur bei Dark Romance, aber generell so dieses Spice-Level wird ja sehr gehypt. Und ich habe auch oft das Gefühl, das ist ein Verkaufs- oder Marketinginstrument für die Autorinnen. Jetzt ist es bei dir, finde ich, so, dass es eher wenig Spice gibt. Ich nehme an, das ist eine bewusste Entscheidung von dir, dass du eher, oder also ich weiß nicht, schreibst du das nicht so gerne oder findest du, es passt besser zu deinen Geschichten?
Ich habe das nie so bewusst entschieden. Als meine Bücher rausgekommen sind, war Spice noch nicht so relevant. Mhm. Also als New Beginnings rausgekommen ist, gab es noch kein Spice-Level oder zumindest ist es mir nicht begegnet. Und ich glaube auch, die Bücher meiner Vorgängerinnen wie Mona Kasten und Laura Kneidel sind auch nicht viel spicier gewesen damals. Ich habe die auch teilweise gelesen. Das ging ja erst so los mit TikTok, dass man diese Chilischoten verteilt hat. Und ich war dann auch immer ein bisschen schockiert, weil meine Bücher haben nicht viel Spice, das stimmt, aber sie haben Spice im Vergleich zu klassischer Romance. Gibt es schon immer ein, zwei explizite Szenen. Und ich fand es dann immer so irritierend, dass auf TikTok dann BloggerInnen mir null Chilischoten gegeben haben. Weil ich mir immer gedacht habe, wow, wie verzerrt das inzwischen ist. Also mir ist schon klar, dass im Vergleich zu einem Dark Romance Buch meine Bücher Blumenwiese sind, aber trotzdem gibt es ja Spice und jemand, der mit 14 oder 15 mein Buch liest, der sollte das wissen. Also ich war da eher immer irritiert, dass das so Dimensionen angenommen hat, dass meine Bücher quasi 0 von 5 Chilischoten bekommen haben. Mir war das nie so richtig wichtig. Ich finde auch Spice nur gut, wenn er plotrelevant ist. Das ist für mich so ein Punkt und für meine Bücher spielt er einfach eben nur in bestimmten Situationen eine Rolle. Also ich hätte das krampfhaft einbauen müssen. Es ist nicht so, dass ich das nicht gern schreibe oder da irgendein Problem mit habe, aber es ist nicht der Fokus meiner Bücher. Und deswegen gibt es eben nur ein, zwei explizite Szenen, wobei sich das auch ein bisschen unterscheidet von Reihe zu Reihe. Mhm. Die Green Valley-Reihe, würde ich sagen, ist eher die brave Reihe. Das ist auch die jüngste Reihe vom Tenor her. In der Hawaii-Reihe und in der Cherry Hill-Reihe passiert ein bisschen mehr. Aber ja, das war jetzt nie so mein großes Thema. Ich habe mich auch immer ein bisschen schwer getan, damit zu werben. Ich bin manchmal so ein bisschen auf den Zug aufgesprungen und habe dann versucht, so ein bisschen die Tension zu bewerben, die mir persönlich auch viel wichtiger ist. Also ich persönlich liebe es, wenn in Büchern einfach so eine Grundspannung da ist zwischen den Protagonistinnen, wenn ich das so, dieses Kribbelgefühl habe beim Lesen. Das gibt mir persönlich mehr und das versuche ich zu erzeugen.
Und hast du da jemals dir auch so vielleicht Sorgen sogar gemacht, einfach weil du in diesem, in der Skala der Chilischoten weiter unten angesiedelt bist?
Ich glaube schon, dass man sich dann Gedanken macht oder man nimmt es wahr. Ich habe es wahrgenommen. Ich habe nichts geändert, aber es war mir natürlich schon klar, dass ich solche Videos nicht machen kann, weil ich die Grundlage dafür nicht habe. Also wenn Kolleginnen den Spice beworben haben, dann dachte ich immer so, ja, das ist schon eine coole Hook. Also das, was wir Hook nennen, das zieht rein und das läuft gut. Ich habe mir die Videos natürlich auch angeguckt und dachte mir immer so, ja, das könnte ich gar nicht machen. Ich habe gar nicht so Aufhänger dafür. Mhm. Aber ich habe mich eigentlich nicht irritieren lassen, weil ich schon immer ein bisschen einen anderen Weg gegangen bin. Also ich hatte immer schon ein bisschen anderes New Adult. Also meine Bücher eben haben in der Kleinstadt gespielt und nicht am College. Und die waren ein bisschen von den Themen her ärmer an Drama, wie ich vorhin gesagt habe. Also ich vertraue inzwischen darauf, dass ich es ein bisschen anders machen darf und es mir keiner übel nimmt.
Also bist du eigentlich so ein bisschen wie deine Frauenfiguren in den Romanen?
Das ist schön, wenn du es so siehst. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich versuche einfach nicht so mich beirren zu lassen und darauf zu vertrauen, dass das schon gut ist, was ich mache. Deswegen auch die Sache mit den Tropes, die wir vorhin hatten, das ist ja auch so ein Riesenthema auf BookTok. Mhm. Und ich glaube, manche Kolleginnen haben sich schon da beunruhigen lassen und haben versucht, dann bestimmte Tropes einzubauen. Und ich nehme es ihnen gar nicht übel, weil das ist einfach so ja ein Impuls, den man dann hat. So, ja, vielleicht sollte ich jetzt auch Fake-Dating schreiben, weil es läuft gut. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, das nicht an sich rankommen zu lassen und sich zu denken, nee, ich mache einfach, wie ich es immer mache, ich mache es wie ich. Sich das so einzureden, so nein, ich bleibe auf meinem Weg, weil es natürlich verlockend ist. Mhm.
Ja, und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass ja auch es vielleicht gar nicht so einfach ist, gerade weil der Druck in dem Genre ja auch immer mehr zunimmt. Also ich in den letzten 2 Wochen, was wir alles gelesen haben von Autorinnen, die gesagt haben, sie gehen jetzt zurück in den Brotjob und sie kommen da nicht mehr hinterher und es ist ihnen alles zu viel. Wie nimmst du das so wahr, diesen Druck in der Branche, vielleicht auch von anderen Autorinnen und natürlich von dir selbst?
Der ist natürlich da und der wurde auch immer größer. Und der Markt ist einfach überschwemmt worden in den letzten Jahren. Also das konnte man ja wirklich beobachten, wie auf einmal jeder Verlag meinte, er muss jetzt auch noch New Adult machen. Und man als Autorin sich manchmal dachte, oh Gott, wo soll das alles hinführen? Deswegen ist es einfach nur eine logische Konsequenz. Es überrascht mich nicht. Auch die ganzen, ja, diese Explosion an Social Media, die man abdecken muss. Natürlich, ich bin jetzt schon lange dabei. Und ich beobachte diese Entwicklung auch mit Sorge natürlich. Aber ich bin immer ganz froh, dass ich noch aus einer anderen Zeit komme. Und jetzt klinge ich fürchterlich alt, aber es war tatsächlich eine andere Zeit. Ich bin sehr froh, dass ich meine ersten Bücher relativ frei von Social Media veröffentlichen konnte und nicht im Fokus stand und ja nicht so dem Ganzen ausgesetzt war. Und ich profitiere, glaube ich, auch davon, dass ich ein bisschen älter bin. Ich glaube, mit Anfang 20 nimmt man sich vieles mehr zu Herzen als vielleicht mit Ende 30, wie ich jetzt. Deswegen bin ich persönlich jetzt nicht ganz so davon betroffen, aber ich beobachte es mit Sorge.
Glaubst du, du kannst da anknüpfen, dass du vielleicht auch LeserInnen hast, die nicht von Social Media kommen, sondern die dich halt kannten, bevor das alles irgendwie groß geworden ist, explodiert geworden ist, hast du gerade gesagt. Glaubst du, dass das irgendwie auch für dich im Markt so eine Sicherheit gibt und dass du dadurch vielleicht auch irgendwie stabiler stehst mit deinen Büchern?
Sicherheit haben wir, glaube ich, alle keine. Also die letzten Jahre habe ich mir immer gedacht, schön, dass es so gut läuft, aber stell dich darauf ein, dass es jederzeit vorbei sein kann. Das war so immer meine Haltung. Ich habe auch so eine leichte ich habe so pessimistische Tendenzen manchmal, ja, aus Selbstschutz. Also das war immer so meine Haltung, so ich genieße das jetzt, aber es ist vielleicht nicht für immer. Ich glaube, das hat mir geholfen auf jeden Fall. Und ich glaube, mir hilft im Moment auch, dass meine Leserschaft schon immer ein bisschen breiter aufgestellt war. Ich hatte nie so das ganz junge Publikum oder ganz junge Leserschaft, sondern ich hatte von Anfang an Leserinnen, die auch älter waren als 30, älter als 40. Das sehe ich auch bei meinen Lesungen. Das Publikum ist nicht zwischen 15 und 20, sondern das ist breiter aufgestellt. Und ich glaube, das hat mir geholfen, auch durch meine Themen eben, weil es eben nicht nur um Schule ging, um College, sondern die Themen ein bisschen breiter waren. Aber ob das jetzt für immer so ist, das weiß ich nicht. Das müssen wir gucken, ja. Und uns auch ein bisschen dem Markt anpassen oder eben den Bedingungen anpassen. Jetzt vielleicht nicht den Markt, aber gucken eben, wie man dann weitermacht.
Und was würdest du sagen, wie stark denkst du denn beim Schreiben an den Markt und auch an das, was die Leserinnen sich wünschen? Und wie viel kommt dann, oder wie viel schreibst du einfach nur, weil du es gerne schreiben möchtest?
Ich muss wirklich sagen, ich denke gar nicht an den Markt. Vielleicht ist das ein Luxus, den ich inzwischen habe. Ich habe noch nie an den Markt gedacht. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie auch ein Luxus, weil es bei mir aufgegangen ist, weil ich vielleicht auch so dastehe, wie ich jetzt dastehe, dass ich mir das leisten kann, mein Ding zu machen. Aber es war, glaube ich, auch ein Vorteil. Also ich habe nie nach Tropes geschrieben, ich habe nie nach Trendthemen geschrieben. Ich habe immer das geschrieben, was ich wollte und hatte Gott sei Dank einen Verlag, der mir da immer vertraut hat. Ich hatte eben auch Themen wie zum Beispiel diese Farm. Jetzt natürlich, jetzt wo jeder Cowboy-Romance mag, jetzt wäre das vielleicht einfacher. Aber damals war das schon ein bisschen Risiko. So eine Farm im Nirgendwo, drei junge Frauen. Aber mein Verlag hatte immer Vertrauen, dass das schon wird und dass ich das irgendwie zu meinem Thema mache. Und deswegen musste ich mich da nie so stark danach richten. Aber ich hatte natürlich auch den Bonus, dass ich nie so einen richtigen Tiefpunkt hatte, dass ich nie das Gefühl hatte, alles stagniert, niemand will mich mehr lesen. Vielleicht wäre es dann anders gewesen. Mhm. Wenn man wirklich irgendwie überlegen muss, den Beruf aufzugeben, dann ist es näher, dass man überlegt, vielleicht muss ich mehr nach dem Markt schreiben. Aber ich habe auch das Glück, dass meine Themen natürlich ein bisschen mainstreamig sind in dem Sinn, dass sie nicht so anecken. Das natürlich schon. Also es sind vielleicht Themen, die nicht so klassisch sind, aber sie ecken nicht an.
Ja, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass du, also klar schreibst du New Adult, aber dadurch, dass deine Zielgruppe eigentlich nicht die klassische ist, kannst du ganz anders rangehen ans Schreiben. Und ja, das kann man jetzt als Luxus betrachten, aber ich meine, ich denke, es liegt auch daran, dass du eben schon so lange dabei bist und dass du einfach auf deinem Weg da geblieben bist, ne? Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nicht funktioniert hätte, wenn du auf einmal gesagt hättest, ich mache jetzt Fake Dating und mehr Spice. Weil wenn da Leute sitzen, die, weiß ich nicht, so 50 aufwärts auch sind in den Lesungen, dann wären die vielleicht auch verschreckt.
Ja, also ich glaube, ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich wahnsinnig gerne Second Chance Roman schreibe. Mhm. Also man nennt, das ist so der Trope, mit dem man diese Geschichten meint, das Paar findet sich nochmal mit einem gewissen Abstand, trifft sich nach vielen Jahren wieder, es klappt erst aufs zweite Mal. Ich liebe diese Geschichten. Ich habe das immer gern gelesen und früher gerne solche Filme geguckt. Dieses Heimkommen nach vielen Jahren, dort die alte Liebe treffen. Ich habe das wahnsinnig gern geschrieben. Und mir ist erst durch TikTok dann, habe ich erfahren, dass das so viele nicht mögen. Mhm. Also Second Chance ist so ein Trope, den viele gar nicht, viele greifen nicht zu diesen Büchern, weil es Second Chance ist. Das finden sie doof. Und das war für mich ein richtiger Schock und ich wusste das nicht. Ich habe einfach all die Jahre ich habe viele Second Chance Romane geschrieben und mache das auch immer noch. Also mein letztes Buch war ein Second Chance Roman. Ich werde auch wieder einen schreiben. Ich habe in dem Moment das Vertrauen, dass die Leute dann für mich eine Ausnahme machen. Vielleicht ist das optimistisch, aber ich denke mir dann immer, doch, ich möchte das jetzt schreiben und vielleicht lesen sie es ja dann trotzdem.
Ich glaube auch, dass man, wenn man von dir was gelesen hat und es gefällt einem, dann liest man auch einfach das nächste Buch.
Ich hoffe es.
Also, ich werde es lesen auf jeden Fall. Vielleicht nochmal zurück zur Green Valley-Reihe. Was glaubst du, warum Lena und Ryan als Paar so beliebt sind? Also du schreibst ja jetzt sogar eine Fortsetzung. Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, ist das erste Mal, dass ich davon gehört habe, dass jemand sowas macht. Und ich finde es super, weil normalerweise ist es ja so, dass wir uns immer fragen, okay, die Geschichte ist zu Ende. Und eigentlich würde die Geschichte ja jetzt erst losgehen. Ja. Also wie schaffen Sie das? Bleiben Sie zusammen? Was gibt's dann für Hürden? So, also dann letztendlich ist ja dieses Kennenlernen oder dieses Zusammenkommen ein kleines Kapitel im Leben. Und der große Teil kommt erst danach. Genau, also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du möchtest die Geschichte weitererzählen?
Da sprichst du einen richtig guten Punkt an. Das war nämlich das Problem, das ich immer hatte. Ich wusste nicht, wie ich diese Geschichte erzählen soll, weil die beiden hatten ja ihr Happy End bekommen. Und sie spielen ja auch in der restlichen Reihe mit. Und viele LeserInnen haben sich eine Fortsetzung gewünscht im Sinn von, wir wollen wissen, wie es weitergeht, schreib doch mal, wie es weitergeht. Und ich habe immer geantwortet, nö, das ist so unnötig. Ich selbst mag auch keine Fortsetzungen, weil ich mir immer denke, die sind ja jetzt glücklich und so dieses ganze, diesen Alltag, den will ich dann ja eigentlich als Leserin nicht unbedingt haben. Das habe ich ja selbst zu Hause. Ja. Ich will dann ja nicht wissen, wie die Ehekrach haben oder ja. Diese Themen konnte ich mir immer nicht so vorstellen. Ich habe lange überlegt, wie ich das machen könnte, weil ich mag ja kein künstliches Drama. Also habe ich mir auch überlegt, wie könnte ich das machen ohne künstliches Drama. Ich will die nicht einfach irgendwie fremd gehen lassen. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Da habe ich lange überlegt, wie könnte ich das machen. Und deswegen hat es sehr lange gedauert. Und irgendwann hatte ich aber eine Idee, wie ich es machen kann. Das kann ich jetzt noch nicht verraten. Aber es kam so ein kleiner Punkt, der für mich dann Sinn ergeben hat, wo ich mir dachte, ja, wenn ich es mache, dann mache ich es so. Und damit bin ich jetzt auch sehr zufrieden und es ist trotzdem wieder spannend, es zu lesen. Das war mir wichtig, weil ja, ich habe so ein Problem mit Fortsetzungen, dass mir dann wirklich die Spannung fehlt, wenn es nicht irgendwie jetzt natürlich ein Krimi-Fantasy-Roman ist. Bei Liebesromanen denke ich mir immer, ja, was soll denn da jetzt noch kommen? Also natürlich ist das vielleicht gesellschaftlich interessant zu erfahren, wie sie dann über Kinderwunsch sprechen und vielleicht Ehekrisen haben. Aber das ist nicht unbedingt das, was ich als Liebesromanleserin vielleicht haben will. Ja, und deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz glücklich mit der Lösung, die ich da gefunden habe und bin gespannt. Ja. Ja,
ich bin jetzt auch gespannt. also ich war vorher schon gespannt, aber jetzt bin ich es noch mehr. Ja, was würdest du denn sagen, hast du ein Lieblingspaar vielleicht? Also sind es Lena und Ryan und schreibst du deswegen ihre Fortsetzung? Oder gibt es noch ein anderes Paar, wo du eigentlich denkst, na, das hätte mir auch getaugt, über die zu schreiben?
Sie sind nicht mein Lieblingspaar. Mhm. Also natürlich liebe ich alle Paare, muss ich nicht sagen. Aber mein Lieblingspaar sind Annie und Cole. Mhm. Die habe ich am liebsten geschrieben und die bedeuten mir am meisten. Dass ich Lena und Ryan eine Fortsetzung gibt, liegt daran, dass es der erste Band war und das wird der letzte Green Valley Band. Mhm. Insofern ist es so ein Full-Circle-Moment, es schließt sich jetzt ein Kreis und deswegen wollte ich es mit den beiden zu Ende gehen lassen. Das klingt jetzt, als würden sie sterben, aber ja, für mich hat das irgendwie sich stimmiger angefühlt und es können ja trotzdem natürlich alle anderen Figuren da jetzt eine Rolle spielen in diesem Roman, tun sie auch. Spielen alle irgendwie mit. Aber ja, deswegen hat es für mich sich richtig angefühlt, die Reihe so zu beenden.
Und was magst du an Annie und Cole so gerne, dass sie dein Lieblingspaar sind?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus einerseits dieser Tension zwischen den beiden. Annie ist ja Automechanikerin, Cole kommt aus dieser Hollywood-Welt. Er ist eigentlich so ein bisschen ein versnobter Schönling oder ja, eigentlich so ein bisschen so ein Player. Und die beiden passen ja erstmal überhaupt nicht zueinander. Mhm. Annie ist so eine richtig bodenständige, starke Frau, die am liebsten an Autos rumschraubt, die sich überhaupt nicht für Fashion und Lifestyle interessiert. Und er kommt da eben aus seiner Glamour-Welt. Das hat mir gut gefallen. Sowas schreibe ich sehr gern. Aber es lag auch an mir persönlich. Das war mein erstes Buch, das ich als Mama geschrieben habe. Ich habe das viel geschrieben mit meinem Sohn in der Trage vor mir. Und das sind so schöne Erinnerungen. Mhm. Das hat mich viel gequält, das Buch, weil da war ich eben, hatte ich einen Säugling und ein Baby und es war sehr schwierig, mich da einzugrooven in diese neue Rolle und Bücher zu schreiben mit Baby als Mutter. Also ich habe da einfach an mir selbst auch gemerkt, das ist jetzt was ich neu lernen muss. Und das, ja, im Nachhinein bin ich da sehr stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und ich sehe mich immer eben mit meinem Sohn da so sitzen in der Manduka-Trage und tippen, das irgendwie hinkriegen. Und ja, deswegen ist es vielleicht, deswegen auch hat sentimentalen Wert.
Mhm. Wenn dein Sohn deine Bücher sieht, was sagt er denn dazu? Also versteht er, was du so richtig tust und fragt er sich, warum da nicht mehr bunte Bilder drin
richtig,
sind? Oder?
Richtig, ja. Er findet sie sehr langweilig und fragt so, wo sind die Bilder? Das war schon immer so. Aber was ich sehr niedlich finde, er ist jetzt in einem Alter, wo er das schon mehr versteht. Also er ist jetzt 6 geworden und er hat natürlich manchmal Kinder zu Hause, die bei ihm spielen. Und er hatte neulich eine Freundin aus dem Kindergarten dort und dann habe ich so mitbekommen, wie er ihr im Regal meine Bücher zeigt, so ganz stolz. Das sind die Bücher von der Mama. Und hier ist das Foto von der Mama und hier ist der Glitzer. Und da ist ein Bild, also das war dann auch die Spuckausgabe. Mhm. Und das hat er ihr so gezeigt und ich war so gerührt, weil zwei so Sechsjährige und er wollte so imponieren, so vor dem Mädchen, so, das ist das von meiner Mama. Und auch so, wenn er durch die Buchhandlung geht, dann findet er das total toll jetzt. Mhm. So, Mama, das sind deine Bücher. Das ist natürlich süß, ja. Mhm. Aber klar, im Vergleich zu seinen Bilder- und Kinderbüchern ist es ein bisschen lame, aber er freut sich jetzt sehr über die Schmuckausgabe. Dass er da Bilder hat, das findet er ganz toll.
Und es gibt ja nicht nur die Schmuckausgabe, es gibt ja auch jede Menge Merch jetzt dazu. Ne? Ja. Wie kam es denn dazu? Weil das gibt es so häufig. Also es gab mal so eine Zeit, habe ich das Gefühl gehabt, da haben das viele versucht. Aber du warst eine der Ersten oder vielleicht die Erste. Ich kann mich erinnern, ich habe tatsächlich damals den Green Valley Pullover gekauft, damals im Shop. Und dann dachte ich mir, ist ja eigentlich genial, warum machen das nicht mehr? Und jetzt hast du das ja nochmal komplett größer mit dem Verlag zusammen aufgezogen. Wie kam es denn dazu und wie kommt es an?
Genau, zuerst war das so ein Do-it-yourself-Produkt im Prinzip. Das habe ich einfach gemacht, weil ich gemerkt habe, die Leute lieben diese Reihe und haben auch irgendwie so ein fast schon nostalgischen Bezug zu dieser Reihe. Ich glaube auch nicht, dass Merch für alle Reihen funktioniert. Aber ich hatte den Eindruck, dass das bei Green Valley vor allem eben super funktioniert, auch durch diese Motivwahl. Man kann natürlich viel mit diesem Colorado, Rocky Mountains Thema, konnte man gut arbeiten. Und habe da ja schon gesehen, okay, die Leute interessieren sich für sowas. Der professionelle Merch, wie ich ihn jetzt mal nennen würde, den kann man ja hier auch auf der Messe zum Beispiel kaufen, der kam dann schon eher vom Verlag. Also das haben die mit einer Grafikagentur zusammen, mit Illustratoren zusammen konzipiert. Ich war da eingebunden, ich durfte da überall mitreden, aber das war eher eine Verlagsidee. Finde ich aber ganz toll, dass sie auch den Mut hatten, das zu probieren, weil das schon viel Risiko mit sich bringt auch. Und man muss ja auch bestimmte Mengen bestellen und weiß nicht, ob das dann weggeht und man weiß nicht, ob der Handel das abnimmt. Also das war ein großes Fragezeichen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass sie das Vertrauen in mich hatten und in diese Green Valley Welt da nochmal investieren wollten. Und ich finde, das ist wunderschön geworden. Also sehr besonderer Merch, finde ich. Also ja.
Ich finde das gerade sehr beeindruckend, wenn du so darüber sprichst, was dein Verlag ja auch alles an Mut im Grunde vorgeschossen hat in dich, dass du jetzt eigentlich da stehst, wo du heute stehst, oder?
Ich finde schon. Also man basht ja immer ganz gerne auch mal
deshalb
so die Verlage.
Deshalb fand ich es gerade schön, das nochmal so zu hervorzuheben.
Ja, oder viele meckern so, die machen nichts für mich und so. Und ich verstehe das auch. Also ich bin schon lange dabei. Ich musste auch sehr hart dafür kämpfen, dass ich mal Marketing relevant bin, sagen wir so. Ein Verlag ist ein Wirtschaftsunternehmen und natürlich bekommt nicht jeder ein Stück vom Kuchen. Und es hat lange gedauert, bis das mal so weit war. Aber ich bin trotzdem wahnsinnig dankbar eben, dass der Verlag mich so viel machen lässt, so Vertrauen in mich hat und dann eben auch immer wieder mit mir so tolle Projekte macht. Das ist einfach ein schönes Miteinander. Und ich bin nicht umsonst so lange schon bei Drömer Knauer. Also das ist jetzt, sind 6-7 Jahre. Ich habe nur einen Verlag. Das ist inzwischen auch sehr, sehr selten geworden. Ja. Aber ja, ich verstehe beide Seiten und kenne auch beide Seiten. Also meine ersten Romane, da musste ich betteln, dass jemand den Release auf Instagram teilt. Das war noch ein anderer Verlag. Das waren auch andere Zeiten. Aber da weiß ich noch, dass der Verlag nicht mal bereit war, den Buchrelease zu posten, weil das war schon quasi, nee, sowas machen wir nicht. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass ich da jetzt einen starken Verlagspartner habe.
Und du hast ja irgendwie auch vielleicht sogar in logischer Konsequenz daraufhin im letzten Jahr den BookTok Award gewonnen, der ja auch so ein Community-Entscheid immer ist. Würdest du sagen, dass das vielleicht auch einhergeht damit, dass du als Verlagsautorin da so gestärkt wurdest, dass du da irgendwie diese Community auch hinter dir hattest, die das jetzt so ermöglichen konnte?
Da würde ich zum Beispiel sagen, das ist mein eigener Verdienst. Mhm. Also Social Media habe ich von Anfang an sehr stark allein auf die Beine gestellt. Ich würde schon sagen, da habe ich mich selbst groß gemacht, in Anführungsstrichen. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe eben bei null angefangen mit einem Instagram-Account bei New Beginnings und habe das wirklich kontinuierlich durch viel Arbeit aufgebaut und mache das auch immer noch alles selbst. Deswegen weiß ich, wie viel Arbeit das ist. Und inzwischen kriege ich natürlich so Unterstützung vom Verlag auch und kann auch mal fragen, wenn ich mal eine Grafik brauche für eine Lesereise oder so. Das macht der Verlag jederzeit. Aber das ist schon immer noch stark mein Baby auf jeden Fall und meine Arbeit.
Vielleicht ein bisschen zum Abschluss jetzt kommt. Du hast vorhin geteasert, dass du jetzt Deadline hast demnächst für ein neues Projekt. Mhm. altbekannte Frage. Kannst du schon ein bisschen was erzählen? Was kommt jetzt so demnächst auf uns zu?
Also
darfst
die Deadline,
du darüber sprechen?
Jein, also die Deadline ist New Memories. Das ist das letzte Green Valley Buch.
Okay.
Da habe ich jetzt in 3 Wochen Deadline. Da bin ich jetzt so in den letzten Kapiteln. Das heißt, das wird jetzt wirklich...
Nach der Buchmesse geht's los.
Emotional. Ja, genau. Ja, die Buchmesse crasht da jetzt so ein bisschen rein. Das ist immer so vor der Deadline eigentlich nicht so ideal. Aber ja, das ist gerade so das, worauf ich mich konzentriere. Es gibt natürlich dann auch schon weitere Pläne, aber das liegt noch zu weit in der Zukunft. Jetzt machen wir erstmal die vielen Schmuckausgaben, die noch kommen. Mhm. Da sind ja auch noch so, oh Gott, ich muss mal rechnen, 4, 5 geplant. Die kommen jetzt so nach und nach und die muss man auch entwickeln. Das wird so ein bisschen vergessen. Das sind zwar alte Bücher, aber wir stecken da echt viel Arbeit rein in die Illustrationen und das eben zu briefen und mit der Illustratorin zusammen das zu entwickeln. Und ich mache auch den ganzen Sondercontent von diesen Schmuckausgaben selbst. Also ich entscheide, was da reinkommt und ich schreibe das. Das sind ja teilweise eben auch zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe sind das auch zum Beispiel Zeitungsartikel, die dann da drin auftauchen. Und das ist schon auch noch, oder Bonuskapitel. Damit habe ich dann doch auch noch so ein bisschen am Rande zu tun. Und da sind wir jetzt im Moment mit Band 4 und 5 ganz gut beschäftigt.
Ich finde, vielleicht zum Abschluss, also ich finde, die Schmuckausgaben sind ja auch wirklich nicht nur Schmuckausgaben, die sind ja echt besonders. Also mit diesem Fenster vorne dran.
Ja, ja.
Ne? Also,
das war auch meine Idee.
Ja. Wollte ich gerade fragen.
Ich bin ein bisschen stolz drauf.
Verstehe ich auch total, weil ich finde, die sind echt ein Hingucker. Und ich finde, es ist richtig schwer in diesem Markt, wo es ja so viel gibt. Und dann gibt es die Duftsticker und dann gibt es dies und das. Und irgendwie hat man ja auch das Gefühl, die Verlage müssen alle 3 Wochen mit was komplett Neuem um die Ecke kommen, um überhaupt irgendwie mithalten zu können. Deswegen, finde ich das echt beeindruckend, wie euch das gelungen ist, diese Schmuckausgaben hinzubekommen, die wirklich also so schön aussehen. Ich glaube, Sarah will jetzt auch unbedingt welche haben. dafür großes Kompliment. Und genau, viel Erfolg vielleicht einfach jetzt an dieser Stelle noch für alles, was da kommt, für die Schmuckausgaben und alle weiteren
Danke.
Geschichten. Wir werden fleißig lesen. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Ja, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und genau, dann sagen wir
tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.